Und ich bete zum Anfang. Jesus, ich danke dir für diesen Tag, den wir heute schon hatten. Danke, dass wir heute Gottesdienst feiern durften in Gemeinschaft, dass du uns dieses Geschenk gemacht hast der Gemeinschaft, dass wir dich zusammen anbeten dürfen. Herr, und ich bete, dass das auch unser Fokus sein darf. Heute hier, wenn wir zusammensitzen, während der Andacht in den Kleingruppen, später, was noch über den Tag ansteht, dass du unsere Mitte bist und dass wir das feiern dürfen, Gemeinschaft miteinander, aber vor allem Gemeinschaft mit dir zu haben. Führ uns da mal tiefer und schenk uns deinen Segen dafür. In deinem Namen. Amen.
Himmlischer Vater, ich danke dir für die letzten Tage. Ich danke dir auch für den heutigen Tag, für den Gottesdienst, den wir heute Morgen haben durften. Dass wir mit Gemeindealltag leben durften, heute ganz aktiv. Und ich bitte dich, dass du heute den Keshi auch gebrauchst, dass du durch ihn zu uns sprichst, dass wir wieder ganz viel von deinem Wort mitnehmen dürfen und zieh uns immer tiefer und tiefer hinein in dein Wort und in deine Liebe, in deine Gegenwart. Bitte ich, segne den restlichen Tag, Herr. Amen.
So, ihr dürft schon mal Josua aufschlagen. Und wir sind jetzt in Kapitel 5 angekommen. Und wir haben einen kleinen Abschnitt übersprungen. Den hatte Stefan gestern nicht mehr mit reingenommen. Und auf den werden wir auch heute Nachmittag nicht eingehen. Das dürft ihr einfach in eurer privaten Lektüre noch lesen. Da geht es darum, dass als sie dann in dieses Land eingezogen sind, über dem Jordan waren, da haben sie dann erstmal nochmal eine Bundeserneuerung gehabt. Das heißt, das ganze Volk, das noch nicht beschnitten war, das wurde beschnitten. Das heißt, sie haben hier deutlich gemacht, wir gehören zum Volk Gottes und haben dann auch noch gemeinsam das Passa-Fest gefeiert, auch als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Hier jetzt das erste Mal in dem verheißenen Land, um das hier deutlich zu machen. Wir springen direkt zu Kapitel 5, Vers 13 und ich lese bis zum Ende von Kapitel 6. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Josua, siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieh nun um die Stadt, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen. Und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Hornes hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und Josua, der Sohn des Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen, hebt die Bundeslade auf. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade des Herrn hertragen. Zum Volk sagte er, macht euch auf und zieht um die Stadt. Die Gerüsteten aber sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Und es geschah, als Josua zum Volk geredet hatte, da machten sich die 7 Priester auf, die 7 Widderhörner vor dem Herrn hertrugen und stießen in die Hörner. Und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen. Die Gerüsteten zogen vor den Priestern her, die in die Hörner stießen, und die Nachhut des Zuges folgte der Lade, wobei man immerfort in die Hörner stieß. Dem Volk aber hatte Josua befohlen, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen. Kein Wort soll aus eurem Mund kommen bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde, erhebt das Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So zog die Lade des Herrn um die Stadt, einmal rings um sie her, und sie kamen wieder ins Lager und übernachteten im Lager. Und früh am Morgen machte sich Josua auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn, und die sieben Priester, die 7 Widderhörner vor der Lade des Herrn hertrugen, stießen im Gehen immerfort in die Hörner. Die Gerüsteten zogen vor ihnen her, während die Nachhut des Zuges hinter der Lade des Herrn folgte, wobei man immerfort in die Hörner stieß. So zogen sie auch am zweiten Tag nur einmal um die Stadt. Dann kehrten sie zum Lager zurück. So taten sie es 6 Tage lang. Und es geschah am 7. Tag. Da machten sie sich früh auf beim Aufgang der Morgenröte und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und es geschah beim 7. Mal, da stießen die Priester in die Hörner, und Josua sagte zum Volk: Erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben, und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Hause sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt hatten. Ihr jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an anderen den Bann vollstreckt, selbst aber etwas von dem Gebannten nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es in Unglück bringt. Alles Silber und Gold sowie die bronzenen und die eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn sollen sie kommen. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei, und sie stießen in die Hörner, und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen, und das Volk stieg in die Stadt, ein jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein. Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, an Mann und Frau, an Alt und Jung, an Rind, Schaf und Esel, mit der Schärfe des Schwertes. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Josua: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau sowie alles, was zu ihr gehört, von dort heraus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus. Alle ihre Verwandten führten sie hinaus, sie brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Das Silber jedoch und das Gold und die bronzenen und eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. So ließ Josua damals schwören: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Torflügel einsetzen. Und der Herr war mit Josua, und die Kunde von ihm verbreitete sich durch das ganze Land. Jericho, wahrscheinlich die bekannteste Geschichte in Josua. Und jetzt kurz mal Handzeichen: Wer kannte die Geschichte vorher noch nicht? Das habe ich mir gedacht. Alle von euch haben die Geschichte schon mal gehört oder auch schon öfters gehört. Und es hat jetzt natürlich den Vorteil für mich: Ich kann einige Dinge schon als bekannt voraussetzen. Das heißt, ich muss mal manche Dinge gar nicht so im Detail erklären, weil ihr das schon wisst, weil ihr das schon kennt. Aber es hat auch einen Nachteil für euch. Denn bekannte Geschichten bergen immer das Risiko, dass man zwar die Geschichte kennt, aber gar nicht versteht, was die Geschichte jetzt aussagen soll. Dass man sagt: Natürlich weiß ich, was in dieser Jericho-Geschichte steht, aber wir wissen oft gar nicht, was will Gott mit dieser Geschichte eigentlich sagen? Was will Gott mit Jericho eigentlich sagen? Und genau das wollen wir uns jetzt heute Nachmittag anschauen. Was will Gott mit dieser Jericho-Geschichte, die wir hier haben, was will Gott damit sagen? Mit unserem Abschnitt, den wir jetzt gerade gelesen haben, wer sich an die Einführung von Freitagabend erinnert, sind wir jetzt im nächsten Abschnitt in diesem Buch Josua. Wir erinnern uns, der erste Abschnitt, zentrales Verb einziehen. Also alles, was mit dem Einzug in das Land zu tun hatte. Und jetzt ab Kapitel 5, Vers 13 geht es jetzt in den nächsten großen Abschnitt, nämlich in den Abschnitt, wo das Verb einnehmen zentral ist. Das heißt, wir sind jetzt in dem Abschnitt angekommen, wo es darum geht, jetzt wird das Land, das verheißene Land, erobert nach und nach. Und Jericho ist eben die erste Stadt, die, von der uns berichtet wird. Und wenn wir da reinschauen, Jericho, warum Jericho? Die sind hier ungefähr über den Jordan gezogen und dann war Jericho eben die erste Stadt nach dem Jordan. Das war die erste Stadt, die jetzt ihnen gegenüberstand, und deswegen wird diese Stadt auch ausführlicher beschrieben. Und wir können uns fragen, warum denn genau Jericho? Weil, also ich habe euch jetzt hier nur einen Ausschnitt dieser Karte mitgebracht, aber wenn wir das ganze Land anschauen, da sind ja ganz, ganz viele Städte, da hätte man ja auch über andere Städte ausführlicher schreiben können. Aber warum jetzt ausgerechnet Jericho? Und das hat eben mit der Absicht des Autors des Buches zu tun. Denn unsere Erwartung, wenn wir Josua lesen, sagen wir, okay, jetzt kommen wir in den Abschnitt, wo dieses Land erobert wird, und wir mit unserem modernen historischen Verständnis erwarten jetzt einen sehr ausführlichen Bericht, wie jetzt diese Eroberung des Landes vonstatten ging. Was ist wann, wie passiert, welche Stadt kam als erstes, als zweites, drittes und so weiter. Wie waren die Kampfstrategien, wie lang hat der Kampf gedauert und so weiter. Diese Details, die würden wir gerne wissen mit unserem modernen historischen Verständnis. Und Josua, im Buch Josua sagt der Autor, ich habe gar nicht dieses Interesse. Ich habe gar nicht dieses historische Interesse, das wir haben. Der Autor des Buches Josua, der hat in erster Linie ein theologisches Interesse. Das heißt, die Berichte, die er uns gibt, wir haben ja der Abschnitt über diese Landnahme, könnte man sagen, ist eigentlich relativ kurz für das, dass ja so viele Kämpfe passiert sind, so viel Land eingenommen wurde. Und der Autor setzt aber Schwerpunkte in diesem Einnahmebericht, weil er sagt, ich habe ein theologisches Interesse. Was heißt das? Er will uns nicht die Details von jeder Eroberung nennen, sondern er setzt seinen Fokus darauf, dass er sagt, was sagt das jetzt über Gott aus? Was sagt das über Gottes Beziehung zu seinem Volk aus? Das ist das Interesse, das der Autor im Josua-Buch hat. Und deswegen setzt er jetzt hier bei Jericho einen Schwerpunkt. Aber warum? Was ist sein Schwerpunkt, den er hier setzt? Jericho, ich habe schon gesagt, es ist die erste Stadt, die jetzt hier nach dem Jordan kommt. Es ist die erste Stadt, nachdem sie jetzt in diesem Land angekommen sind. Und indem er jetzt hier bei Jericho einen Schwerpunkt setzt, sagt der Autor, Jericho ist ein Prototyp. Jericho ist ein Beispielexemplar, wo er sagt, genau so soll es nicht nur an Jericho passieren, sondern genau so soll es an all den Städten in diesem verheißenen Land passieren. Nein, es geht nicht um die Kampfmethode. Es geht nicht darum, dass er sagt, ihr sollt jetzt bei jeder Stadt in diesem Land jeden Tag, 6 Tage lang einmal und am 7. Tag 7-mal um diese Stadt rumwandern. Nein, es geht um das Prinzip dahinter. Und um dieses Prinzip hinter Jericho zu verstehen, müssen wir uns Jericho etwas genauer anschauen. Ich habe nochmal Bilder mitgebracht, wenn das jetzt hier funktioniert, genau. So, ich habe Bilder mitgebracht. Jericho, wir haben hier, hat Stefan in ähnlicher Weise gestern schon gezeigt, hier eine Rekonstruktion von dieser Stadt, wo man sagt, okay, wir haben eben diesen Ausgrabungshügel, das ist das, was man gefunden hat. Man sieht, ganz viel davon ist noch gar nicht ausgegraben. Das heißt, vieles davon wissen wir noch gar nicht, wie es darunter aussieht. Und hier auch nochmal. Und von dem, was man aber hat, kann man das ungefähr rekonstruieren, wie diese Stadt ausgesehen haben könnte. Es war jetzt keine riesige Stadt, also wenn wir uns da gerade beim Ausgrabungshügel diese Häuser drumherum anschauen, so riesig war das jetzt nicht. Das war keine Metropole in unserem modernen Städtebild. Nein, das war eigentlich eine relativ kleine Stadt. Aber Jericho war eine gut befestigte Stadt. Wenn wir das sehen, das ist ja alles auf einem Hügel. Das heißt, die Stadt hier war erhöht. Das hat es natürlich schon mal schwerer gemacht, jetzt für Feinde in diese Stadt einzudringen. Und wir sehen auch, dass drumherum eine relativ große ebene Fläche war. Das hatte für Jericho den strategischen Vorteil. Die haben schon sehen können, wenn die Feinde jetzt anmarschiert sind. Und sie hatten eben auf der einen Seite dann auch noch den Jordan als natürlichen Schutz, wo Israel dann gekommen ist. Und deshalb wussten die auch schon, die sind auf der anderen Seite vom Jordan. Die wissen schon, die Israeliten werden dann demnächst kommen. Also sie haben das schon gesehen, aber sie haben sich erstmal noch auf diesen Jordan verlassen als Schutz. Jetzt waren sie über den Jordan und jetzt haben sie dann auch Angst bekommen, so wie es ja auch die Hure Rahab ja schon gesagt hatte. Also Jericho war keine riesige Stadt, aber sie war gut befestigt. Und wie dieser Kampf dann vonstatten ging, da kommen wir später drauf, weil wir wollen ja wissen, was ist das Prinzip hinter Jericho? Also wofür steht Jericho, wenn der Autor sagt, das ist jetzt hier der Prototyp, so soll es an anderen Städten in diesem verheißenen Land auch passieren. Und deswegen überspringe ich quasi eigentlich diesen Kampf, wenn man ihn Kampf nennen kann, da kommen wir gleich noch drauf. Aber da heißt es dann in ab Vers 17 in Kapitel 6 heißt, gibt Josua dann Anweisung, was mit dieser Stadt passieren soll. Nämlich er sagt, die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Also die Stadt, die soll mit dem Bann belegt werden. Und wenn als dann die Mauer gefallen ist, da heißt es dann, dass genau das auch umgesetzt wurde. Was heißt es, dass diese Stadt jetzt mit dem Bann belegt wurde? Bei Jericho selber, da haben wir es ja dann gelesen, was es konkret heißt. Die Stadt wird zerstört, sie wird verbrannt, die Menschen werden umgebracht, die Tiere werden getötet und die Beute, primär eben diese Edelmetalle, Gold, Silber, Bronze, die werden für Gott in die Schatzkammer aufbewahrt. Den Bann, muss man dazu sagen, erkläre gleich, was es damit auf sich hat, den gab es nicht nur beim Volk Israel, sondern wenn wir in die Literatur außerhalb der Bibel reinschauen, dann gab es das eben bei anderen Völkern auch, dass eine andere Stadt oder etwas, ein Gegenstand oder irgendwas mit dem Bann belegt werden konnte. Und jetzt, was heißt das, dass etwas mit dem Bann belegt wird? Etwas mit dem Bann zu belegen heißt, es wird dem Verfügungsraum des Menschen entzogen und Gott zur Verfügung gestellt. Vielleicht als Beispiel, um das deutlich zu machen, wenn ich jetzt sagen würde, ich belege mein Handy mit dem Bann, dann würde das bedeuten, ich darf es nicht mehr benutzen für mich, sondern es ist ausschließlich für die Verwendung durch Gott bestimmt. Wenn ich das dann selbst verwende für meine eigenen Zwecke, dann breche ich den Bann. Und um das ein bisschen zu verstehen, etwas mit dem Bann zu belegen, heißt, es wird dem Menschen entzogen. Der Mensch hat keine Verfügungsgewalt mehr darüber. Das heißt, er darf das nicht mehr für sich in Anspruch nehmen, sondern es ist jetzt für Gott bestimmt. Wenn wir in die Bibel schauen, was den Bann angeht, dann gibt es eben zum einen den Aspekt, dass wir das Gebannte finden und das ist eben dann für die Verwendung durch Gott bestimmt. Bei Jericho sehen wir das eben, dass diese Beute, das ist das Gebannte, die Beute, Gold, Silber und Bronze, dass das für Gott bestimmt war. Das heißt, das Volk Israel, die durften das nicht für sich behalten, für ihre eigenen Ausgaben verwenden. Nein, das wurde verwendet, um dann den Dienst an dem Heiligtum zu finanzieren. Dafür war das dann eben da. Und dann gibt es den zweiten Aspekt in der Bibel, wenn wir uns anschauen, wenn etwas mit dem Bann belegt wird, dann haben wir eben die komplette Zerstörung. Also das ist etwas, was wir vor allem dann eben in Josua, in dieser Landnahmesituation finden, dass die Stadt und alles Lebendige vernichtet wurde, komplett zerstört. Männer, Frauen, Kinder ermordet. Und wenn wir in das Kriegsgesetz im 5. Buch Mose Kapitel 20 reinschauen, dann lesen wir, dass das eben nur für die Landnahmesituation gilt, also für die Völker, die jetzt in dem Gebiet gelebt haben, dass Gott gesagt hat, das soll für mein Volk zum Erbe sein, zum Besitz sein, da soll mein Volk jetzt wohnen. Da gilt es, dass Gott sagt, die Städte sollt ihr mit dem Bann belegen. Für andere Völker, die drumherum leben, wo Gott gesagt hat, da sollt ihr nicht wohnen, da galt ein anderes Kriegsgesetz, da galt dann eher auch Diplomatie und so weiter. Das könnt ihr gerne dann in 5. Mose Kapitel 20 nachlesen, wie das konkret aussah. Aber für jetzt diese Landnahmesituation in Josua gilt, dass Gott gesagt hat, ihr sollt diese Völker, diese Städte mit dem Bann belegen. Ihr sollt sie komplett zerstören. Ihr sollt die Bewohner umbringen. Und wenn wir das hören, dann denken wir so, wow, das ist ziemlich brutal, was Gott hier fordert. Und wir haben es ja in der Einführung schon gehabt, es klingt schon etwas nach Völkermord, was Gott hier anordnet. Alle umbringen. Männer, Frauen, Kinder, kein Unterschied. Und die Frage ist, warum macht Gott das? Und das müssen wir verstehen, warum Gott das macht. Und da möchten wir eben einen Ausschnitt aus diesem Kriegsgesetz lesen. 5. Mose, Kapitel 20, Vers 16 bis 18. Da heißt es, jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst an ihnen unbedingt den Bann vollstrecken. An den Hethitern und den Amoritern, an den Kanaanitern und an den Perisitern, den Hevitern und den Jebusitern, wie der Herr dein Gott dir befohlen hat, damit sie euch nicht lehren, nach all ihren Gräueln zu tun, die sie ihren Göttern getan haben und ihr so gegen den Herrn, euren Gott, sündigt. Also Gottes Anordnung in dem Land, das ich euch verheißen habe, im Land Kanaan, in dem sie jetzt sind, sollen sie an allen Völkern den Bann vollstrecken. Das heißt, alle Einwohner sollen getötet werden. Und die Begründung, die Gott gibt, ist, dass er sagt, diese Völker sind Götzendiener. Diese Völker sind gottlos. Und er sagt, ich will nicht, dass ihr damit angesteckt werdet. Ich will nicht, dass ihr in diesen Götzendienst dieser Völker mit hineingenommen werdet. Denn er sagt, wenn ihr es nämlich nicht tut, das wäre nämlich der Umkehrschluss, wenn ihr es nicht tut, dann werden sie euch lehren, nach ihren Gräueln zu tun, nach ihre Götter anzubeten und gegen Gott, gegen mich zu sündigen. Und deswegen, damit genau das nicht passiert, damit ihr quasi, sagt Gott, damit ihr mir gegenüber nicht untreu werdet, damit ihr nicht von mir wegkommt, heißt es, ihr müsst den Bann vollstrecken. Ihr müsst sie alle töten. Und wenn wir dann weiterschauen in das Buch der Richter, dann sehen wir, dass genau das passiert ist. Am Anfang vom Buch Richter lesen wir erstmal einen Abschnitt, wo es dann heißt, und sie haben die Völker nicht erobert, sie haben den Teil nicht eingenommen, sie haben die unter sich wohnen lassen. Und dann, wenn wir das ganze Buch Richter lesen, dann lesen wir immer wieder diese Schleife. Und sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das heißt, sie haben sich diesen Völkern angeschlossen, haben ihre Götzen angebetet. Und Gott hat gesagt, und dafür bestrafe ich euch, dafür werdet ihr jetzt von diesen Völkern unterdrückt, von denen ihr meint, ja, diese Götzen müssen wir jetzt anbeten. Und der Bann, den Gott anordnet, soll genau das verhindern, dass er sagt, ihr sollt eben nicht angesteckt werden, um gegen mich zu sündigen, um mir untreu zu werden. Jericho dient als ein Prototyp, als ein Beispiel, wo er sagt, so wie es an Jericho war, so soll es an allen anderen Städten in diesem verheißenen Land auch passieren. Das heißt eben nicht diese Kampfstrategie, sondern das Prinzip. Was war das Prinzip? Jericho war eine Stadt voller Götzendiener, voller Gottlosigkeit, und Gott sagt, und da müssen alle Einwohner umgebracht werden, damit ihr nicht in diesen Götzendienst mit reingenommen werdet. Die Stadt, die ganzen Einwohner sollen mit dem Bann belegt werden. Das heißt, an Jericho macht Gott deutlich, wie mit den Völkern in dem verheißenen Land jetzt umgegangen werden soll. Nämlich vor allem wegen dem Grund, dass er sagt, sie sind gottlos. Das ist Sünde, was in dieser Stadt lebt, herrscht, regiert. Das sind Götzen, die in meinem Volk nichts zu suchen haben. Jericho als Prototyp, man könnte sagen, Jericho steht als Prototyp für eine Stadt der Gottlosigkeit, für eine Festung der Sünde, die eben im Volk Israel nichts zu tun hat. Und Gott macht deutlich, ich kämpfe gegen den Götzendienst und ich kämpfe gegen die Sünde. Und das ist das, was an Jericho als allererstes deutlich werden soll. Das ist das Prinzip. Jericho ist eine Festung der Gottlosigkeit, eine Festung der Sünde, wo Gott sagt, und gegen diese Sünde, gegen diese Gottlosigkeit, da kämpfe ich und da schicke ich jetzt mein Volk als dann konkret eben Gericht an dieser Sünde, an diesem sündigen Volk. Und wieder, wie wir es in der Einführung gehört haben, wir dürfen nicht vergessen, es ist eben der Kampf Gottes. Gott ordnet das an. Es ist nicht Israel, die jetzt sagen, wir kämpfen jetzt auf diese Art und Weise gegen die Völker, weil wir das so wollen, sondern Gott sagt, ich kämpfe gegen die Sünde. Und wir werden das dann morgen sehen, dass das sich auch ganz schnell umdrehen kann. Dass Gott hier gegen ein Volk im Land Kanaan kämpft, weil es voller Sünde ist. Und wenn Israel voller Sünde ist, dann kann sich der Kampf umdrehen und kämpft Gott gegen Israel. Es ist Gottes Kampf gegen Götzendienst, gegen Sünde, gegen Gottlosigkeit. Und Jericho steht hier eben als ein Prototyp, als ein Beispiel für diese Gottlosigkeit, für diese Sünde. Und wir können uns fragen, wo ist eigentlich bei uns Jericho? Bei dir und bei mir, wo ist unser Jericho? Unsere Festung der Sünde, der Gottlosigkeit, wo Gott sagt, und dagegen will ich ankämpfen. Und vielleicht sagst du, ich bin noch gar nicht so weit. Es kann auch sein, Jericho als erste Stadt heißt, damit beginnt Gott jetzt dieses Land zu erobern. Und kann auch sein, dass dein Kampf erstmal ist, ich bin selbst, mein Herz ist noch Jericho. Ich muss ja erstmal von Gott erobert werden. Gott hat mein Herz noch gar nicht erobert. Da stehen noch Mauern und ich lasse diesen Gott noch gar nicht an mich ran, noch gar nicht in mich rein. Und dann ist es etwas, wo Gott sagt, genau da kämpfe ich an, gegen diese Festung, gegen diese Mauer, die da noch um unser Herz drumherum ist, gegen die kämpfe ich an. Und wenn wir sagen, wir sind aber schon mit Jesus unterwegs, mit Gott unterwegs, er hat unser Herz schon erobert, er hat diese Mauer schon einstürzen lassen, dann steht Jericho hier als eine Festung der Sünde, die in uns immer noch steht. Denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gibt es bei uns eben nicht nur Jericho, sondern gibt es die ganzen anderen Städte im verheißenen Land auch. Wo einzelne kleine Festungen stehen, wo Gott noch nicht drin ist. Wo noch die Sünde regiert. Wo noch die Sünde herrscht. Und wir eigentlich sagen, wir wollen das ja gar nicht. Wir wollen das ja gar nicht. Wir wollen kein Jericho in uns drin haben. Wir wollen keine Festung der Sünde in uns drin haben. Das ärgert uns, das stört uns. Und da sagt Gott, und genau gegen diese Festungen, gegen diese Festung der Sünde kämpfe ich an. Also Jericho, Prototyp, eine Festung der Sünde. Und Gott sagt, da kämpfe ich. Gegen diese Sünde kämpfe ich. Und das gilt auch bei uns. Er kämpft gegen unsere Sünde. Und deshalb wollen wir uns als zweites jetzt anschauen, wie kämpft Gott denn jetzt gegen Jericho? Wie kämpft Gott denn jetzt, um mein Herz zu erobern? Oder wie kämpft Gott, um die Festungen der Sünde in mir zum Einsturz zu bringen? Wie kämpft Gott? Und ich möchte Josua 6, Vers 1 lesen. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Die Stadt Jericho, die war dicht. Da kommt niemand rein und niemand raus. Das heißt, Jericho hatte sich, sie haben ja gesehen, Israel kommt. Sie hatten ja gehört, wir haben das bei Rahab ja gesehen, sie hatten gehört, was Gott alles für dieses Volk getan hat. Und sie haben gesagt, und wir verrammeln alle Tore. Da kommt niemand rein, niemand raus und das bleibt auch so. Da hilft nichts. Und eigentlich muss man sagen, es ist ja keine schlechte Strategie. Denn wenn wir uns Jericho hier anschauen, die war gut befestigt, diese Stadt. Das war nicht so leicht, in diese Stadt hineinzukommen durch die Erhöhung, durch die hohe Mauer, durch die doppelte Mauer, die sie hatten. Das war nicht so leicht. Und Israel war kein ausgebildetes Militär. Das waren ein paar Leute, die vielleicht fähig waren zum Kampf. Aber wenn wir in den fünf Büchern Mose lesen, vor allem im vierten Buch Mose, wo die Männer für das Heer gemustert wurden, da heißt es einfach pauschal alle zwischen 20 und 50. Alle mit drin. Ob die da tatsächlich jetzt in der Lage waren zu kämpfen oder nicht, das war da erstmal zweitrangig. Und die waren wahrscheinlich auch eher notdürftig ausgerüstet. Also großartig Belagerungstürme oder was man sonst für so eine Belagerung eben bräuchte, um in diese Stadt reinzukommen, das hatte Israel nicht. Also Jericho hat eigentlich eine gute Strategie gewählt, um sich jetzt gegen Israel zu verteidigen. Und jetzt ist die Frage, wie geht man denn gegen so eine Stadt vor? Gegen so eine Stadt, die eben nahezu uneinnehmbar wäre. Wir würden jetzt heute sagen, ja, wir setzen erstmal auf Diplomatie, erstmal ein paar Boten hin und her schicken, Verhandlungen, irgendwie wird sich doch eine Lösung finden. Naja, der Auftrag Israels erschwert die Diplomatie, denn Israel hatte den Auftrag, ihr sollt alle töten, Ende, aus, gibt's keine Ausnahme. Wenn man mit so einem Auftrag in so eine Verhandlung reingeht, schlechte Karten, weil Jericho sagt nicht, ja klar, wir machen unsere Tore auf und dann werden wir alle einen Kopf kürzer. Nein, natürlich machen sie das nicht. Die Tore waren zu. Zweite Möglichkeit, man könnte die Stadt ja aushungern lassen. Irgendwann werden sie ja dann schon nachgeben. Das wäre ein sehr langer Kampf gewesen. Jericho, aufgrund ihrer Lage, an der sie waren, wird nicht die erste Belagerung gewesen sein, der sie standhalten mussten. Die waren ausgerüstet, die waren vorbereitet, die hatten Nahrungsmittel, um sich über einen längeren Zeitraum einfach da durchzutragen. Also aushungern lassen ist auch keine Strategie. Was ist Gottes Strategie? Wie kämpft Gott jetzt gegen diese Stadt? Wir haben es gelesen. Und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber von einem Kampf kann man hier eigentlich nicht reden. Denn was ordnet Gott an? Ihr sollt spazieren gehen. Nämlich um diese Stadt. Ihr sollt spazieren gehen und einmal um diese Stadt laufen und wieder zurück ins Lager. Und am zweiten Tag auch. Dritter, vierter, fünfter, sechster. Und am siebten Tag lauft einfach mal siebenmal drumherum. Ja, Gott ordnet an, ihr sollt spazieren gehen. Und wenn wir das lesen, ich weiß nicht, wie es euch ging jetzt beim Lesen, es fühlt sich ja schon irgendwie etwas schleppend an. Es wird so oft beschrieben, was Israel jetzt machen sollte. Vielleicht hat es sich angefühlt, als wäre man selbst in Jericho. Man wartet das, was passiert. Man sieht, wie dieses Volk sich da vor Jericho gelagert hatte. Und dann kommen sie, man rüstet sich zum Kampf, weil man denkt, jetzt geht's los, jetzt kämpfen sie und dann beobachten und die laufen einfach nur drumherum. Und man denkt so, was passiert hier denn eigentlich? Und es wird so oft genannt, dass man schon fast mürbe wird. Wir würden das dann oft schon gern überspringen, denn wir haben die Ankündigung durch Gott, was sie machen sollen. Dann haben wir die Ankündigung durch Josua. Dann haben wir die Umsetzung am ersten Tag, am zweiten Tag und dann am siebten Tag. Also immer wieder, es wird ja nicht nur kurz genannt, sie spazierten um die Stadt rum. Es wurde immer ausführlich genannt, was sie denn jetzt gemacht haben, wer da drum rumgelaufen ist. Und man hat den Eindruck, wann passiert denn endlich mal was? Die Perspektive Jerichos war vielleicht das, was Obelix über die Römer immer gedacht hat. Die Spinnen, die Israeliten. Aber sie haben sich jeden Tag bereit gemacht für den Kampf. Aber es ist nichts passiert. Oder vielleicht ist die Perspektive Israels. Irgendeine Soldaten, der da steht und hört die Anordnung von Josua und denkt so, ja, sag mal, also Josua, das ist ja total bescheuert, was du da machst. Also so kämpfen wir doch nicht gegen eine Stadt. So können wir doch nicht gegen Jericho, also du kannst es nicht weiß machen, dass wir einfach um diese Stadt spazieren sollen. Und ja, also das war vielleicht die Perspektive von den Israeliten. Wann passiert endlich was? Denn sie sind doch über den Jordan gezogen und sagen, jetzt geht's endlich los. Sie haben sich auf Action vorbereitet. Ja, wie in jedem Kriegsfilm, wo dann irgendwo am Ende der Höhepunkt, die Schlacht kommt, ja, Avengers Endgame, die große Schlacht, dann darauf hat man doch die ganze Zeit gewartet. Und dann heißt es, wir gehen mal ein bisschen spazieren. Und um zu verstehen, was Gottes Strategie in diesem Kampf ist, müssen wir ins Detail gehen. Müssen wir näher reinschauen, was ordnet Gott denn an? Und das beginnt damit, dass er ja eine Marschordnung vorgibt. Ganz vorne um diese Stadt haben wir die Kriegsleute. Das sind diejenigen, die tatsächlich fähig waren zu kämpfen, die wahrscheinlich auch etwas besser ausgerüstet waren. Die ziehen vorne ran. Nach den Kriegsleuten heißt es, dass dann die Priester mit den Widderhörnern liefen. Sie hatten die Aufgabe, sie sollen in die Hörner blasen. Und vor der Lade herziehen, also vor der Bundeslade. Das heißt, als nächstes kommt dann die Bundeslade hier. Die wird dann auch eben nochmal von Priestern getragen, ganz klar. Das war die Aufforderung. Und dann haben wir am Ende noch eine Nachhut. Das ist der Rest des Volkes. Das waren dann die, die auch zum Kriegsvolk gehörten, aber eben nicht die fähigen Kämpfer waren, sondern die halt vielleicht mit einer Mistgabel rumgelaufen sind. Ja, also so kann man sich das vielleicht bildlich vorstellen. So sind sie um diese Stadt drumherum marschiert. Und ich habe ja gesagt, es wird jedes Mal, wenn es heißt, sie zogen um diese Stadt, wird jedes Mal ausführlich beschrieben, was gemacht hat. Und der Autor, er hat einen Schwerpunkt gesetzt. Der Autor hat einen Schwerpunkt gesetzt, in dem wie er das Ganze berichtet hat. Wenn wir reinschauen, wie er diese einzelnen Gruppen nennt, dann sehen wir, dass das Kriegsvolk viermal und die Nachhut zweimal erwähnt wird. Und beides Mal werden sie eigentlich nur relativ kurz und knapp erwähnt. In Vers 10 bekommen sie noch die Anweisung, sie sollen leise sein, bis Josua dann ein entsprechendes Signal gibt. Aber grundsätzlich sollen sie leise sein, einfach drum rumlaufen. Und immer nur ganz kurz. Wenn wir jetzt dann weiterschauen, die Priester, die werden achtmal genannt und die Bundeslade wird zehnmal genannt. Und wir sehen allein durch die Nennung einen Schwerpunkt. Der Autor setzt einen Schwerpunkt in dem, was er hier wie oft wiederholt. Und der Schwerpunkt ist ganz klar. Die Krieger, die sind ganz nett. Ist ja schön, dass sie da vorne rauslaufen. Aber entscheidend sind nicht die Krieger und entscheidend ist auch nicht die Nachhut, sondern entscheidend ist das Zentrum von diesem Umzug um diese Stadt. In der Mitte stehen die Priester und die Bundeslade. Und die Bundeslade ist eben nicht nur ein Holzkasten, der mit Gold überzogen wurde, wo dann die 10 Gebote und so weiter drin lagen. Nein, wir lesen in Josua 6, Vers 8 eine Gleichung. Da heißt es, und es geschah, als Josua zum Volk geredet hatte, da machten sich die 7 Priester auf, die 7 Widderhörner vor dem Herrn hertrugen. Und sie stießen in die Hörner und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen. Habt ihr es gemerkt? Was ist der Unterschied? Bei allen anderen steht es, diese Priester mit den Widderhörnern, sie laufen vor der Lade her. Hier heißt es, die 7 Widderhörner vor dem Herrn hertrugen. Und das ist das, was Gott sagt, und genau darum geht's. Im Zentrum dieses Umzugs steht Gott. Im Zentrum dieses Umzugs um diese Stadt steht Gott. Und das ist diese Kampfstrategie, die Gott wählt. Es geht um Gott. Nämlich, indem sie um diese Stadt laufen, soll Jericho mit Gott konfrontiert werden. Dieses Hornblasen, die sollen ja ständig in diese Hörner blasen, während sie da drum rumlaufen. Und dieses Horn, das da geblasen wurde, das finden wir zum einen im Krieg, aber zum anderen finden wir es auch, dass es geblasen werden soll, um eine heilige Versammlung für Gott auszurufen. Und im zweiten Sinn wird es hier gebraucht. Die Priester sollen mit ihrem Hornblasen Gott ankündigen. Und darum geht es in diesem Marsch um diese Stadt. Es geht darum, dass diese Stadt, Jericho, mit Gott konfrontiert wird. Dass diese Festung der Sünde, diese Festung der Gottlosigkeit, dass die eben mit Gott konfrontiert wird. Und genau das gilt, sagt der Autor, nicht nur für Jericho. Das gilt für jede Stadt. Sie soll mit Gott konfrontiert werden, denn es ist Gottes Kampf. Und es soll deutlich werden, es ist nicht das Volk Israel, das kämpft. Es soll deutlich werden, es ist Gott, der hier kämpft. Und das gilt bei dir und bei mir auch. Unsere Festungen der Sünde, ob das jetzt die Festung deines Herzens ist, die noch nicht eingenommen wurde, dass dein Herz muss mit Gott konfrontiert werden. Immer wieder, bis die Mauern fallen. Und wenn deine Mauer noch steht, dann hoffe ich, dass an diesem Nachmittag dein Herz mit dem Wort Gottes, mit Gott konfrontiert wurde. Und dass es immer und immer und immer wieder passiert, bis diese Mauer einfällt und Gott Einzug in dein Herz findet. Und wenn es deine Festungen der Sünde sind, deine Festungen der Gottlosigkeit, dann heißt es Gottes Kampfstrategie, die Festungen der Sünde müssen immer und immer und immer und immer wieder mit Gott konfrontiert werden. Nicht nur einmal und dann fällt die Mauer zusammen. Nein, sie laufen 6 Tage lang, jeden Tag einmal drumherum und am 7. Tag sogar 7-mal. Das heißt, immer wieder neu. Solange diese Festung der Sünde in dir steht, muss Gott dagegen gehalten werden. Muss Gott dagegen kommen. Tag für Tag und manchmal auch wie an dem 7. Tag gefühlt ohne Ende. Ich weiß nicht, wie sich das angefühlt hat, dass sie da 7-mal drumherum gelaufen sind. Es muss sich angefühlt haben, als hätte das Ding kein Ende. Und so muss auch unsere Festung der Sünde einfach mit Gott konfrontiert werden. Das sagt Gott, das ist seine Kampfstrategie. Und jetzt würde bei Jericho jeder militärische Führer sagen, also so Josua nimmt man keine Stadt ein. Also um eine Stadt drumherum spazieren, das kannst du total vergessen, das funktioniert nicht. Vielleicht wird es noch als psychologische Kriegsführung gewertet, wo man sagt, die werden mürbe gemacht, indem man da drumherum läuft, so lange, bis sie dann freiwillig ihre Tore öffnen. Nein, 6 Vers 1 heißt, die Stadt war verrammelt, die war dicht, da kommt niemand rein, niemand raus. Und ich bin mir überzeugt, Josua hat sich auch seine Gedanken gemacht. Wie soll ich diese Stadt Jericho einnehmen? Und deswegen haben wir eine entscheidende Szene, um das Ganze nochmal ein bisschen in ein größeres Bild zu bringen, haben wir eine entscheidende Szene, bevor Jericho ansteht. Nämlich diese letzten 3 Verse von Kapitel 5. Und ich möchte diese 3 Verse nochmal lesen, nämlich Vers 13, 14 und 15 aus Kapitel 5, da heißt es, und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua, zieh deinen Schuh von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Das ist das, was wir hier als eine Schlüsselszene noch im Vorfeld haben. Josua war bei Jericho, heißt es am Anfang. Das ist nicht räumlich, sondern gedanklich gemeint. Er war in seinen Gedanken bei Jericho. Wie nehmen wir jetzt diese Stadt ein, die so gut befestigt ist, die sich auf eine Belagerung vorbereitet hat? Welche Kampfstrategie wähle ich jetzt? Und während er so in seinen Gedanken ist, steht plötzlich diese Gestalt vor ihm. Mit einem gezückten Schwert. Josua merkt, okay, der ist irgendwie im militärischen Bereich zuzuordnen. Und er fragt, zu wem gehörst du? Gehörst du zu Jericho, zu unseren Feinden oder gehörst du zu uns? Und er sagt nein. Komische Antwort auf eine Entweder-Oder-Frage, sollte man nicht machen. Aber er sagt nein und dann stellt er sich vor und sagt, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Er identifiziert sich und sagt, ich ordne mich nicht in deine Kategorien ein, Josua, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Wir könnten das jetzt etwas detaillierter machen. Wer das ist, machen wir nicht. Ich gebe euch die Kurzvariante, was wir hier haben, ist: Josua begegnet Gott in dieser Gestalt des Obersten des Heeres des Herrn. Der oberste Anführer der himmlischen Heerscharen begegnet Josua, und es ist ähnlich zu dem, was wir auch bei Mose haben, wo es dann heißt, eben an diesem brennenden Dornbusch, wo auch Gott selbst drin ist. Und dann haben wir auch diese gleiche Formulierung: denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, und so weiter. Und Josua reagiert eben hier dann mit Anbetung. Sagt: natürlich, wenn Gott vor mir steht, dann heißt es, ich muss auf meine Knie. Ich muss auf meine Knie. Und dann fragt er: was redet der Herr zu seinem Knecht? Er ordnet sich ein: Gott oben, ich unten. Was sagt Gott zu seinem Knecht, zu mir? Und so hatte es Josua, das haben wir in der Einführung gesehen, diese 40 Jahre gelernt, wo er sagt, genau wie Mose, heißt, wenn Gott redet, dann bin ich auf meinen Knien und ich höre zu. Was sagt jetzt Gott zu ihm? Und er bekommt einen Befehl: zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Eben diese Erinnerung an den Dornbusch. Aber eigentlich heißt es nicht hier, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, sondern im Hebräischen steht eigentlich der Singular. Das heißt, zieh deinen Schuh von deinem Fuß. Zieh deinen Schuh von deinem Fuß. Und wenn wir da reinschauen, dann haben wir eine Stelle, an der das aufgegriffen wird, nämlich im Buch Ruth. Da wird in Ruth Kapitel 4, Vers 7, da heißt es: früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies: der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihn dem anderen. Und das galt als Bezeugung in Israel. Gott sagt zu Josua: zieh deinen Schuh aus. Und das, was er damit fordert, ist eine Verzichtserklärung. Josua, du sollst darauf verzichten, dieses Volk militärisch zu führen, weil Gott es führen soll. Also das, was er eigentlich ja schon in diesen 40 Jahren Wüste gelernt hatte, wo er sagt, es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott, das wird hier nochmal bestätigt. Gott soll führen. Und Josuas Aufgabe ist es, zu vertrauen. Und zwar auch dann zu vertrauen, wenn Gott eben ungewöhnliche Kampfstrategien wählt, wie es eben bei Josua der Fall ist, wo jeder militärische Führer sagen würde, auf gar keinen Fall, das machen wir ganz anders. Josua soll vertrauen. Und ich glaube, vielleicht ist es bei uns dran, dass wir auch wieder unseren Schuh ausziehen und Gott abgeben und sagen: hey, ich versuche so oft, gegen meine Festungen der Sünde anzukämpfen. Ich versuche so oft, das selbst mit meinen Strategien, mit meinen Methoden irgendwie anzugehen, dass ich diese Sünde in den Griff bekomme. Und vielleicht ist es dran zu sagen, dass Gott sagt, zieh deinen Schuh aus. Denn wir merken doch, dass wir es nicht hinkriegen. Dass wir ganz oft sagen, wir kriegen die Sünde eben nicht in den Griff. Wir kriegen diese Festungen der Sünde in uns nicht besiegt, nicht erobert. Und dann sagt Gott, zieh deinen Schuh aus. Lass mich kämpfen, lass meine Kampfstrategie zu. Und unsere Aufgabe ist es zu sagen, okay Gott, ich vertraue darauf. Ich vertraue darauf, dass du die richtige Kampfstrategie gegen meine Festungen der Sünde hast. Und ich vertraue darauf, dass du diesen Kampf gut führen wirst. Ich vertraue darauf. Und Gott sorgt dafür, dass diese Festungen eingenommen werden. Und es, um euch vielleicht direkt vielleicht ein bisschen zu enttäuschen, das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert. Dass ich sage, ich ziehe heute meinen Schuh aus und morgen fällt die Mauer. Das kann etwas sein, das dauert jahrelang, dass Gott sagt, und du marschierst jahrelang um diese Festung der Sünde rum. Und wir sagen, Gott, ich will aber nicht. Das nervt mich. Ich will diese Sünde da nicht drin. Und Gott sagt, das ist meine Kampfstrategie. Das ist das, was ich für dich dran habe. Und dann ist es unsere Aufgabe zu sagen, okay Gott, ich gebe dir meinen Schuh und ich mache das so. Auch wenn ich es gern anders machen würde. Aber wir wissen, dass wir da eben nicht alleine drum rumlaufen. Nein, wenn wir um diese Festung rumlaufen, dann läuft Gott in unserer Mitte. Wir sind die Krieger am Anfang und die Krieger am Ende, die ganz nett sind, aber im Kern geht es um Gott. Gott, also diese Festung der Sünde, wird mit Gott konfrontiert. Das ist Jericho. Und der Autor sagt, das ist der Prototyp, wie die ganze Stadt eingenommen werden soll. Die Sünde im verheißenen Land, die soll vernichtet werden, soll ausgelöscht werden. Das gilt, soll mit dem Bann belegt werden. Und Gott sagt, er kämpft. Er kämpft. Er wählt seine Kampfstrategie, die ungewöhnlich ist, die man vielleicht gar nicht als Kampf bezeichnen kann, aber Gott sagt, er kämpft. Und dann lesen wir dann am Ende von diesem siebten Tag, nachdem sie da siebenmal rummarschiert sind, da fällt die Mauer einfach in sich zusammen. Ohne dass irgendjemand diese Mauer überhaupt berührt hätte. Einfach so, zack, weg. Weil Gott gesagt hat, das ist meine Kampfstrategie. Und das gilt bei Jericho als Festung der Sünde, das gilt bei dir und bei mir. Unsere Festungen, sei es unser Herz, das noch mit einer Mauer umgeben ist, ich weiß nicht, wo du stehst. Oder sei es deine Festungen der Sünde, wo diese Mauern hochstehen, wo niemand rein, niemand rauskommt, wo wir einfach sagen, wir kriegen das nicht in den Griff und Gott sagt, und ich kämpfe. Unsere Aufgabe ist es, unseren Schuh auszuziehen und sagen, Gott, ich habe so lange gekämpft und ich bin jedes Mal gescheitert. Und jetzt check ich es endlich, jetzt check ich, dass ich meinen Schuh ausziehen soll. Und ich möchte, Gott, dass du kämpfst, dass meine Sünde mit Gott konfrontiert wird und Gott sagt, er macht das. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, wir danken dir für Jericho als Prototyp und wir wissen ganz genau, dass wir unser Jericho haben in uns, wo unsere Festungen der Sünde sind, wo du nicht reinkommst, wo wir nicht in den Griff bekommen, wo wir so lange gekämpft haben, wo die Sünde einfach noch in uns herrscht. Und wir wollen vielleicht heute das erste Mal oder wiederholt sagen, und ich will diese Verzichtserklärung unterschreiben. Ich will diesen Schuh ausziehen und ich will ihn dir geben. Und darauf vertrauen, dass du diesen Kampf gegen diese Sünde in uns, gegen diese vielen Festungen der Sünde in uns kämpfst. Und ich möchte dich kämpfen lassen. Ich möchte es nicht mehr in die eigene Hand nehmen. Und ich möchte darauf vertrauen, dass du diesen Kampf richtig gut führst. Und Herr, wenn es ein Kampf ist, der noch Jahre dauern soll, dann vertraue ich auch darauf, dass du das in deiner Hand hast. Und dass du den richtigen Zeitpunkt kennst, wann diese Mauer fällt. Danke, dass wir das so lesen dürfen, dass du die Sünde in uns einfach mit dir konfrontieren möchtest. Und genau das möchten wir zulassen. Wir möchten unsere Sünde, vielleicht auch noch die Mauer um unser Herz einfach mit dir konfrontieren und wünschen uns so sehr, dass du diese Mauern zum Einsturz bringst. Und jetzt bitten wir dich für die Kleingruppen. Segne du die Gespräche, lass es richtig persönlich werden. Und zeig du uns unsere Festungen der Sünde auf. Und lass uns unseren Schuh ausziehen. Danke, dass du mitgehst. Amen.